Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode.
Episode
39 von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Heute wieder zu dritt. Zum ersten Mal bei uns. Sehr cool, dass du da bist, Valentin.
Danke.
Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Danke, dass ich zu Gast sein darf.
Ja, wir haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen übers Posing quatschen. Mhm. Weil ich glaube, über so Online-Coaching-Intensität hast du mehr zur Genüge
und Deloads
geredet oder Preps oder Ernährung. Mhm. Und ja, ich glaube, eigentlich die meisten unserer Zuhörer werden wahrscheinlich eh wissen, wer du bist. Aber trotzdem, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier?
Okay, cool. Wie gesagt, mein Name ist Valentin. Ich bin Bodybuilding-Coach, Online-Coach, mache alles online. Trainiere mittlerweile seit fast 12 Jahren, coach mittlerweile seit über 4 Jahren und habe meinen ersten Wettkampf, ich glaube, das wird dann relevant werden später fürs Posing, 2014 gemacht. Habe da die ersten Kontakte noch mit Posing gehabt. Dann meine letzte Saison war 2017 und seitdem bin ich im Aufbau. Also das wäre mal ein grobes Umreißen von dem, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ich mache auch bei der Intelligent Strength Ausbildung ein paar Vorträge und ja, unterhalten wir uns heute über Posing.
Yes, sehr cool. Genau, du bist ja, ganz kurz nur, du bist ja jetzt quasi in der Off-Season. Geplant ist jetzt wann wieder zu starten für dich?
Naja, es sind dieses Jahr ein paar Sachen passiert. Also genau. Ursprünglich nach der 2017er Saison war geplant, dass ich 2020 auf die Bühne gehe, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will so viel wie möglich in der Zeit mitnehmen an Muskelmasse und dann später, wenn ich älter werde, eine höhere Frequenz von den Wettkampfsaisonen fahren. Okay, der Plan ist komplett durcheinander gebracht worden, eben wegen dem Jahr 2020. 2021 brauche ich nicht überlegen, dass ich auf die Bühne gehe, weil ich so viele Kunden auf der Bühne habe.
Wie viele werden circa starten eigentlich?
Also ich habe aktuell über 20 Leute, aber es werden noch ein paar dazukommen, weil ich noch in Amerika ein paar Leute dazunehmen will. Ja. Okay. Aber die sind schon mal fix, ja. Und ich halte mir noch ein paar Slots offen für Leute im Ausland. Mhm. Weil in Europa kann ich nicht mehr wirklich jemanden annehmen, beziehungsweise verteilen, weil wir sind eh schon überall. Ja. Wir sind schon in England, in Deutschland, in Österreich und so weiter. Mhm. Irgendwann gehen da die Shows aus. Vor allem, wenn du Leute hast, die ähnliche Shows machen wollen, laufst du Gefahr, dass du irgendwann 6, 7, 8 Kunden im selben Wettkampf hast und das willst du verhindern.
Ja.
Und das war letztes Jahr schon schwer zu verhindern und mit noch mehr Kunden wird es irgendwann unmöglich. Das heißt, ich brauche einen größeren Markt und deswegen will ich da schauen, dass ich mehr in Amerika was mache. Gut, das ist der Punkt. 2021, also für mich keine Bühne. Das heißt, ich muss es noch einmal um ein Jahr verschieben. Das heißt, es ist aus einem 3-jährigen Offseason wieder 5-jährige Offseason, nämlich 2022. Und,
wir preppen dann gemeinsam.
Sehr geil.
Es gibt nicht viele Leute, die 22 starten, habe ich irgendwie das Gefühl, weil jeder wollte irgendwie 20 oder 21 starten. Ja. Und jetzt sind halt alle auf 21 zusammengekommen, aber ich kenne nicht viele Leute, die schon auf 22 hinarbeiten. Also.
Es wird sehr interessant, also ich würde es jetzt nicht zu einer Corona-Episode machen, aber was nächstes Jahr alles passiert, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie das noch ziehen wird.
Auch die Wettkämpfe stattfinden werden.
Richtig, also ich glaube, was man sich durchaus. Man sollte nächstes Jahr mit einer gewissen Erwartungshaltung in die Saison reingehen, dass du vielleicht die eine oder andere Show hast, wo du Social Distancing betreiben musst, wo du mit Maske auf die Bühne musst, auch nächstes Jahr. Nicht nur dieses Jahr, auch nächstes Jahr. Ja, ist er so.
Was glaube ich auch ein bisschen tricky wird, das habe ich mir erst seit gestern jetzt wirklich gedacht, aber ist auch das mit den Reisewarnungen und so weiter. Weil jetzt ist ja für Großbritannien beispielsweise eine Reisewarnung rausgekommen, wo du mal direkt, wenn du hinreist, als Österreicher 2 Wochen in Quarantäne musst. Und wenn sowas halt dann einfach randomly nächstes Jahr kurz vor dem Wettkampf kommt, ist das halt ein Problem.
Vor allem, weil diese Beschränkungen von der einen Woche zur anderen Woche geändert werden.
Ja. Also man muss dann wahrscheinlich die Reise noch wirklich extrem kurzfristig buchen auch.
Ja.
Weil das ist, was ich mir auch überlegt habe, ist, wenn jetzt zum Beispiel diese Einreisebeschränkung aus Österreich ist, das ist ja aus Österreich, nicht Österreicher, sondern aus Österreich. Wie schaut es zum Beispiel aus Frankreich aus? Weil dann fliege ich halt nach Frankreich und von Frankreich nach England. Und dann spare ich mir die 2 Wochen Quarantäne.
Da würden sie schauen, welchen Flug du gebucht hast. Ja. Und wenn du sozusagen über Frankreich fliegst, dann sagen sie, du bist trotzdem aus Österreich.
Okay.
Und da kann es sein, dass du beim Frankreich-Flug schon Probleme hast.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist halt sehr ungewiss.
Aber es ist wirklich so, alle paar Wochen ist einfach was anderes. Und
genau,
das ist
genau. Aber 2022 peile ich jetzt einmal an. Länger, also 2022 ist egal, was passiert, da muss sie irgendwie auf die Bühne. weil es gibt schon einen gewissen Abstand, einem Natural Bodybuilding, wo du wieder auf die Bühne willst. Ja? Also ich habe kein Problem mit einer langen Off-Season, aber 5 Jahre wollte ich nicht machen. Ja? Ja. Also mir wäre es sehr, sehr recht, wenn ich jetzt nächstes Jahr gehen könnte, aber das bringt einfach nichts.
Wie alt bist du eigentlich?
32. Okay. Also ich glaube, das wird dahingehend einmal wieder unterschätzt. Du hast sehr, sehr viel Zeit in dem Sport, ja. Wirklich sehr, sehr viel. Ja. Also wenn du dir die Besten der Besten anschaust, sind die meistens bei ihrem Peak so um die 40. Und viele werden bis 45 besser, deutlich besser. Ich meine, man könnte jetzt den Jeff Alberts heranziehen, der ist um die 50 und der schaut mit 50 zehnmal besser aus, wie er mit 30 ausgeschaut hat. Und trainiert er in der ganzen Zeit. Also der hat jetzt nicht mit 35 mit Training angefangen, sondern der hat durchtrainiert. Ja. Das heißt, ich glaube, wenn man sich solche Vorbilder nimmt und solche ja, Leute mal anschaut, was möglich ist, die wirklich dranbleiben, da geht sehr, sehr viel. Also dahingegen habe ich null Stress, ja. Aber weil wenn ich mir jetzt Gedanken mache, in 13 Jahren habe ich meinen Peak. Ich meine, das ist noch ein bisschen eine Zeit. Ja? Also da ist jetzt kein Problem, wenn ich noch 2 Jahre extra warte.
Ja.
Aber umso mehr musst du sozusagen, ja, du hast jetzt nicht diesen Anlauf, den du sonst hast, wenn du eine Wettkampfsaison abgeschlossen hast. Diese Euphorie, diese Motivation danach, die habe ich nicht mehr. Ich meine, das war vor 3 Jahren. Was soll dann an Euphorie da sein? Ja? Also ich muss sozusagen das Ganze für mich neu ja, entfachen, entdecken, damit es bis 2022 wieder diesen Anlauf nehmen kann. Das ist, drum hast du gewisse Abstände, 2-3 Jahre Off-Season, die absolut Sinn machen, aber alles, was drüber hinausgeht, ist schwierig.
Ja. Ja, du nimmst das Momentum halt komplett raus dann.
Richtig. Also wie gesagt, du musst dann dir irgendwie überlegen, vor allem von der mentalen Seite her, wie kann ich das für mich selber ohne Wettkampfsaison neu wieder aufnehmen. Ja. Und das ist nicht so einfach.
Ja, gerade in der Off-Season ist es voll schwierig teilweise, weil ich denke mir das jetzt mittlerweile schon, dass halt, da fällt es halt weniger auf irgendwie auch, wenn du sagst, du hast halt diese Dedication einmal für ein paar Monate zum Beispiel nicht. Ich meine nicht, dass das jetzt bei mir der Fall wäre, aber es ist halt einfach, in einer Prep gibt es das halt nicht, dass du mal ein bisschen nachlässt oder so. Und ja. dieses Momentum nimmst du ja eben voll lang mit und ich denke mir das jetzt mittlerweile auch schon so, okay, wow, ich muss selber dahinter sein, dass dieses Momentum aufrecht bleibt und dass es das nicht irgendwie komplett verloren geht dann.
Absolut. Und da können dann so Sachen wie, hey, du schiebst eine Diät ein oder was auch immer, kann helfen. Mhm. Ja? Auch wenn es bei manchen Leuten vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ja? Und ich bin sicherlich jemand, der es nicht sehr frequent cuttet. Ja? Mhm. Fast zu selten manchmal. Ja, in meinem Fall zum Beispiel. Ja? Das ist der erste Cut jetzt seit 2017, den ich jetzt gerade durchziehe. Aber das, ich merke jetzt gerade, wie mir das wieder extrem hilft. Mhm. Ja? Weil du wieder Dinge siehst, die du 3 Jahre lang nicht gesehen hast. Ja. Ja? Am eigenen Körper, ja? Wenn du in den Spiegel schaust. Und dahingehend kommt dann für mich zumindest eine starke Motivation wieder zurück, was Posing betrifft.
Ja.
In der tiefsten Off-Season Posing machen ist, ja, kann man machen, absolut, super. Ja. Ist eine sehr spezifische kardiovaskuläre Aktivität. Ja. Aber ich meine, du fühlst dich jetzt wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn du halbwegs lean bist.
Ja. Vor allem auch ohne Pump, ohne irgendwas. Einfach so sich hinstellen und posen jetzt gerade.
Oder in der Früh bei den Formfotos.
Ja,
das ist zurzeit echt die größte Challenge für mich.
Uninteressant.
Ja. Ja.
Aber gleichzeitig, wenn du weißt, warum du das machst und so weiter, ist das alles schön und gut.
Ja.
Ja, und dann geht das eh wieder. Aber so, dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt 3-mal die Woche Posing üben und mache alle Rotationen und so weiter, weil ich es geil finde und ich mache Bilder und das und das und das. Nee, wirst du nicht machen.
Ja.
Also, wenn du das vor Ort kriegst, okay, du machst das, du ziehst das durch. Aber so, dass du jetzt mit Euphorie dabei bist und dass dich das extrem motiviert, ist es eigentlich nicht.
Ja.
Und das ist ganz normal. Die wenigsten sprechen es halt so direkt an, weil sie sagen, nein, ich bin immer super motiviert und so weiter. Nein, ja. Nicht wirklich.
Wie handhabst du das mit Kunden, die jetzt in der Off-Season sind? Also schreibst du irgendwas vor oder ist es nur, okay, bei den Formfotos machst du das und passt? Wie machst du das?
Ich habe angefangen, dass ich auch in der Off-Season Vorgaben gebe. Und manchmal ist die Vorgabe, mach gar kein Posing, beziehungsweise hängt es stark von den Check-In-Bildern ab. Wenn die Check-In-Bilder eine Katastrophe sind und ich sehe, von der letzten Wettkampfsaison wird das Posing immer schlampiger, dann baue ich bei der Person, sagen wir, 2-mal, 3-mal die Woche Posing ein. Dann muss die Person halt 2-3-mal die Woche ihre Vierteldrehungen machen und ihre Pflichtposen. Und du merkst sofort innerhalb von 2-3 Wochen eine Verbesserung in die Check-In-Bilder. Bei anderen Leuten mache ich es wirklich so, die machen durchgehend jeden zweiten Tag Posing, weil ansonsten dieser rote Faden fehlt. Mhm. Und die müssen diese Routine reinbringen. Gleichzeitig muss man aufpassen, wenn du das verordnest, weil es kann sehr gut sein, dass die Person sich Gewohnheiten antrainiert hat beim Posing und jedes Mal denselben Fehler macht. Und dann wird der Fehler natürlich jeden Tag wiederholt oder jeden zweiten Tag oder 2 bis 3-mal die Woche wiederholt. Ja, Katastrophe. Ja. Das heißt, du musst dann überlegen, okay, lass die Person alle Posen machen, nur bestimmte Posen und welcher Frequenz. Also ich habe durchaus Kunden, vor allem bei den Bodybuildern, wo ich sage, schick mir die 4 Pflichtposen im Check-in und das war's. Ja. weil ich weiß, wenn der regelmäßig trainiert, der überanalysiert, der macht sich Gedanken über das und der schickt mir dann jeden zweiten Tag über WhatsApp, sagt mir, ja, ich habe mein Posing abgefilmt, kannst du kurz drüber schauen? Und sagt, das bringt so nichts. Mhm. Wir haben keine Deadline, also du gehst in 2,5 Jahren auf die Bühne, was soll man da jetzt herumeiern bei der Armposition, bei der Sidechest? Ja. Das heißt, das ist so weit weg. Mhm. Früh anfangen, ja, aber wenn schon eine gewisse Basis vorhanden ist, der macht sich selber nur fertig und stresst sich selber mit diesem Überanalysieren, weil du ihm gesagt hast, du musst so und so oft das Posing üben.
Ja.
Also zweischneidiges Schwert, wie so viele Dinge.
Mhm. Und da sind wir jetzt eh eigentlich schon direkt beim Thema, weil es jetzt angesprochen ist, mit früh anfangen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel einen First-Timer hernimmt, ob wann würdest du sagen, wäre es wirklich jetzt Zeit, mit dem Posing das zu üben? Oder was wären so die First Steps, was man da irgendwie taken sollte? Perfekt, super Englisch wieder, die man nehmen sollte oder gehen sollte.
Die ersten Schritte.
Danke dir.
Ja. Ja. Also ich würde sagen, spätestens mit Prep beginnen. Mhm. Voraussetzung, dass es ein langer Prep ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, das spricht sich immer mehr herum, dass das jetzt keine 12-Wochen- oder 16-wöchige Wettkampfvorbereitung ist, sondern dass das im Zeitrahmen von 24, 26, 28, 30 Wochen sich abspielt. Mhm. Ja. Ja. Egal für welche Klasse, egal ob Mann oder Frau. Und das ist eine schöne Entwicklung zu sehen. Und gleichzeitig, wenn man damit das Posing-Training kombiniert, hast du schon mal einen guten Zeitrahmen vorhanden, egal für welche Klasse. Mhm. Natürlich muss man sich dann genauer anschauen, in welchen Verbänden tritt die Person an. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, sie tritt in Figur an, dann ist ein großer Unterschied, ob du jetzt bei dem einen Verband antrittst, der nur Vierteldrehungen macht, oder dem anderen Verband, der Vierteldrehungen und eigentlich Bodybuilding-Posen drin hat, was sehr, sehr geil ist bei Figur.
Ja. Ja.
Was sie viel mehr, was eigentlich, also was heißt eigentlich, es wäre schön, wenn es standardisiert ist. Ist es halt. Also wenn ihr euch jetzt NPC anschaut oder IFBB, so wie es bei Mr. Olympia stattfindet, Vierteldrehungen. Jetzt stellt euch vor, die würden die Posen machen. Das wäre irre geil. Aber gut, gibt's nicht. Das heißt, mit so einer langen Prep-Dauer verbunden, das Posing-Training beginnen, macht in meinen Augen sehr, sehr viel Sinn. Natürlich kannst du früher beginnen. Die Frage ist dann aber, die Deadline fehlt irgendwie. Wenn du jetzt sagst, okay, wir fangen 4 Monate vor Prep-Beginn an und die Prep dauert 30 Wochen, dann hast du so einen langen Zeitraum, dass die Person nicht wirklich weiß, okay, wie intensiv und wie wichtig ist jetzt das Posing-Training wirklich. Wenn du jetzt aber sagst, hey, wir haben 30 Wochen Zeit, damit wir das von 0 auf 100 kriegen, dann macht das ein bisschen einen Druck, und zwar einen positiven Druck. Mhm. Und das sehe ich auch beim Posing als nicht schlecht.
Ja.
Das wäre so, also als erster grober Anhaltspunkt mal das Wichtigste zu Prep-Start.
Mhm.
Und am wichtigsten ist, also selbst wenn das jetzt jemand ist, der keinen Coach hat, keinen Laufenden, dass die Person sich mit irgendeinem Posing-Coach, und da gibt es mittlerweile einige, zusammenredet und von mir auch das auch online, über Skype etc. macht und einmal den Anfang oder den Start abnehmen lässt.
Mhm.
Weil wenn du schon falsch anfängst zum Trainieren, das integrierst du und das wieder rauszubekommen ist genauso wie eine schlechte Kniebeuge lernen und dann die richtige Technik lernen.
Ja.
Das dauert ewig.
Ja.
Wenn du es gleich richtig gelernt hättest.
Weil man ja halt quasi wirklich Posing von null auf lernt, dann hat man keinen Plan, was man hinten in den Schulterblättern irgendwie anfangen soll.
Mhm.
Also das ist, weil weiß ich noch, meine erste Posingstunde bei der Mirella, die hat mir da halt meine Schulter herumgedrückt.
Ja.
Und ich habe es halt versucht irgendwie so reproduzieren und irgendwann hat sie gesagt, ja, das passt. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich anders gemacht habe.
Mhm.
Aber ich habe halt dann versucht, das immer wieder quasi abzurufen. Und dann irgendwann war dann mehr das Verständnis da. Aber es ist am Anfang, hast du,
brauchst gar keinen Plan. Die Inputs von außen, ja.
Ja, genau.
Definitiv. Das war bei mir, glaube ich, so der Fehler, den ich gemacht habe, weil ich habe mir halt nie einen Posing-Coach geholt. Das war bei mir halt auch das, ich war ja damals, wie ich mit meiner Prep gestartet habe, letztes Jahr im Auslandssemester und habe das erste Drittel von der Prep im Auslandssemester gemacht.
Mhm.
Und durch das habe ich halt, ich habe nicht gewusst, dass es Posing-Coaches gibt. Das war einfach, ich war damals noch nicht in dieser Bubble drin. Das war für mich komplett neu, dass es sowas existiert.
Ja.
Und ich habe halt niemanden in der Nähe gehabt, der mir da irgendwas zeigen hätte können, weil ich war am anderen Ende der Welt.
Ja.
Also das hat es halt nicht gespürt zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und ich habe halt dann auch eben sehr viele Dinge einfach falsch angefangen.
Mhm.
Und das habe ich teilweise lang gebraucht, bis ich das rausbekommen habe. Und ich habe dann erst nach dem Wettkampf bei der Emma die Posingstunde gemacht.
Mhm.
Und ich wünschte, ich hätte sie vor dem Wettkampf gemacht. Weil das war der absolute Gamechanger für mich.
Absolut. Also ich meine, bei der Emma habe ich sehr viele Stunden genommen und habe unglaublich viel gelernt. Ich glaube, einer der Punkte, der da sehr auffällig war, ist, dass die Emma hauptsächlich in ungetestete Verbände oder für ungetestete Verbände vorbereitet, im Sinne von Posing.
Mhm.
Und das hat mir extrem geholfen, weil ich wiege halt nicht 120 Kilo auf der Bühne, aber sie hat mich so gecoacht beim Posing. Das heißt, was einfach die Herangehensweise betrifft, wie du in Latte aufmachst, wie du die präsentierst, wenn du dir das im Natural Bodybuilding bei den Männern anschaust, du machst die zum Teil fast absichtlich kleiner.
Mhm.
Und weil du bist ja Natural Bodybuilder, du bist ja nicht muskulös, ja.
Mhm.
Und wenn du aber mit einer anderen Attitüde in das Ganze reingehst, dann macht es einen riesen Unterschied. Und sowas kann halt ein Posing-Coach, der nur das macht. Und das hat sich auch erst die letzten 5 Jahre so entwickelt. Ja. Man vor 10 Jahren oder so hätte damit kein Geld verdienen können. Ja. Mhm. Dass die Person genau auf explizit das achtet und die genau dorthin drillt. Ja. Ja. Und da kannst du natürlich auch als normaler Coach viele Dinge abschauen und das in dein eigenes Posing-Coaching einfließen lassen. Mhm. Aber wenn du gleich am Anfang jemanden siehst, der Ahnung hat, bringt er das unfassbar viel. Also ja. Zeitersparnis und einfach, du kannst alles viel, viel besser planen. Mhm. Weil du übst von Anfang an richtig. Ja. Ja. Wenn du das nicht machst, muss irgendwer dazugeschalten werden, der das alles ausradiert, was du vorher gemacht hast. Das ist unglaublich viel auf.
Urschwer.
Wie gesagt, das ist dasselbe ja. wie eine falsche Kniebeuge lernen. Ja. Du musst das alles ausradieren und neu anfangen. Ja. Und das neu anfangen, weil du wirst immer in die alten Muster zurück. Immer wieder. Ja? Und wenn das irgendwann einmal draußen ist und beziehungsweise wenn das gar nicht passieren muss und du von Anfang an jemanden hast, der Ahnung hat, ist das in meinen Augen einer der wichtigsten Punkte, neben der Dauer, wie lang du übst für das Posing und für den Wettkampf.
Mhm. Okay. Das heißt, du empfiehlst deinen Kunden im Endeffekt auch, wahrscheinlich auch eher, wenn ein Profi zum Beispiel, wenn die Emma jetzt eingeflogen wird oder sowas, wie es ja jetzt öfter schon war, dass du dann wirklich sagst, hey Leute, schaut, dass diese Chance nutzt, auch wenn es jetzt nicht bald schon auf die Bühne geht, sondern einfach, dass dieses Initiale mal angestoßen wird irgendwo.
Ja, wie gesagt, du musst dir mal anschauen, wo du jemanden abholst. Mhm. Bei vielen Frauen mache ich es. Aus dem einfachen Grund, weil ich jetzt sicherlich nicht die erste Adresse für Bikini-Posing bin, zum Beispiel. Es gibt manche Sachen, wie soll ich die vorzeigen? Ich habe keine Ahnung. Ja? Bodybuilding, kein Problem. Ja? Selbst wenn es um Figurposen und so weiter geht, kein Problem. Aber Bikini, ja.
Das habe ich letztens beim Chris gesehen, weil ich habe ja mit ihm gemeinsam das Bikini-Posing
gemacht. Ja, ich habe es gesehen. Also das war ist
lustig, ja.
Das ist sehr, sehr eigen. Ja. Ja. Also du wirst wenig männliche Posing-Coaches finden, die das so vorzeigen oder mitmachen.
Ja.
Ja. Den ersten Posing-Coach, den ich gehabt habe, 2014, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, der war in Amerika. Mit dem habe ich nur eine Session gemacht über Skype. Und der macht, wenn der mit die Bikini-Mädels postet, der stellt sie auch nicht hin und zeigt in der Pose vor, sondern der richtet die ein und fertig. Mhm. Ja? Und ich glaube aber, dass dieses Vorzeigen schon wichtig ist.
Ja.
Das ist der große Vorteil bei der Emma, die Emma kann alles. Ja. Emma kann Männer-Bodybuilding posen. Mhm. Das können nicht viele Leute. Aber gleichzeitig kann sie Bikini.
Ja.
Bikini UKDFB, Bikini NPC, Bikini alles durch die Bank. Ja. Figur, Men's Physique, Women's Physique, alles. Und das alles aus einer Hand ist schon sehr, sehr stark. Ich glaube, da haben weibliche Posing-Coaches einen Vorteil, weil sie die Klassen wie Bikini etc. viel besser abdecken können als wir jetzt Männer.
Ja, definitiv. Und trotzdem aber gleichzeitig ja die Bodybuilding-Posen und so im Endeffekt machen können.
Ja, also, weil wenn eine Frau Figur kann, ich meine, was soll die daran hindern, dass du jetzt für männliche Bodybuilding-Klassen ein super Posing hinhaust? Also die haben für Männer-Bodybuilding natürlich, logischerweise, weil es genau das ist, was ich mache, unglaublich viel. Unglaublich viel beibraucht. Insofern traue ich mir da mittlerweile sagen, ich kann, was den Bereich betrifft, alles gut abdecken, aber wenn es jetzt um so Dinge wie Bikini etc. geht, ist ein anderes Thema.
Definitiv, ja. Wir haben die Emma eh damals im Podcast auch mal gehabt, wo wir über das auch ein bisschen gesprochen haben und wo wir sie auch gefragt haben, wie das damals für sie eigentlich war oder wie sie angefangen hat. Und sie hat schon auch erzählt, dass es anfangs sehr, sehr schwierig war, nicht die Bodybuilding-Posen zu können, aber sich den Respekt der Männer halt dann irgendwo zu verdienen, dass die ihr vertrauen, dass sie das kann. Weil das ist halt dann das, wo eine Frau natürlich wieder einen Nachteil hat gegenüber einem Mann.
Ja.
Weil von einem Mann lernen Männer halt schneller oder leichter oder lieber mal als von einer Frau. Mhm. Also das ist schon tricky oft.
Ich glaube, das erklärt auch, wie es sich gibt und wie es rüberkommt. Aber beim Posing, das ist sehr strikt, sehr genau, super Anweisungen. Also ich finde das super, weil gerade wenn das über Skype stattfindet und die kann jetzt nur eine Schulterblätter oder was immer nicht einrichten, ich brauche jemanden, der die Dinge auf den Punkt bringt. Es bringt mir nichts, wenn die da um einen heißen Brei herumredet. Und das, finde ich, macht sie exzellent. Aber die hat sicherlich jahrelang gebraucht, bis sie dort ist. Und vor allem, dass sie ja dort ist
an einem Punkt, perfektioniert hat auch.
Genau, wo ich von der was sehe und denke, bist deppert, von der kann ich was lernen.
Ja.
Das hat sicherlich eine Zeit lang gedauert. Ja. Aber sie hat es geschafft.
Ja. Was würdest du eigentlich sagen, weil wir eh schon jetzt gerade bei Posen sind, Männer und Frauen, was sind so eigentlich die größten Unterschiede zwischen Frauen- und Männerposen? Ich meine natürlich halt jetzt die weiß nicht, der Bikini ist jetzt klar, aber wenn man jetzt eben Figur nimmt oder so, wo sind die größten Unterschiede?
Also abgesehen davon, dass immer ein Typ- und Klassenfrage ist,
ja.
Ja, und was die Person für einen Zugang zu Posing, vielleicht sogar sowas wie Tanz und einfach Darstellung betrifft, was die Person für Beziehung dazu hat, ist ganz was Banales die Schuhe. Also, wenn du mal mit einer Frau eine Posing-Session gemacht hast, die Schuhe anhat und du siehst, hey, warum geht das nicht? Naja, weil mein Unterrücken fast auseinanderbricht. Ah, okay. Keine Ahnung, ja. Mhm. Das heißt, das musst du in Relation zu dem Ganzen sehen, ja. Oder warum ist die Seitpose, wenn du mit der Stöckelschuhe da stehst, so viel schwieriger? Naja, eh logisch, ja. Mhm. Das heißt, die Basis mit den Schuhen ist einfach ganz andere und das ändert sehr, sehr viel. Und wie du die Pose von unten aufbauen musst, ist aber mit den Schuhen komplett was anderes, als wenn du als Bodybuilder barfuß da oben stehst. Ich meine, das ist absoluter Luxus. Mhm. Wenn sich Bodybuilder aufregen, na, die Bühne ist so rutschig, ja, geh mal mit den Schuhen da raus. Mhm. Ja? Geh mal Eislaufen mit den Stöckelschuhen, so ungefähr. Das ist ein bisschen eine andere Liga. Also ich würde sagen, wie gesagt, das ist jetzt ganz was Offensichtliches, aber das ist ein Riesenunterschied, gerade wenn man sich dann auch manche Klassen anschaut, die vielleicht mehr in die Bodybuilding-Richtung gehen, das hängt auch von der Klasse ab, aber dann trotzdem mit Stöckelschuhe posen müssen. Ja, also Figurklassen in UK zum Beispiel machen alle diese BNBF, Posen, gell? Aber alle Stöckelschuhe an. Ja. Das macht es einmal. Ja.
Es ist voll schön, aber es ist richtig schwierig. Es ist echt, echt schwierig. Ja,
ja. Das müssen die beim Olympia nicht. Ja. Und viele haben aber dort den ersten Kontaktpunkt und das Verständnis, dass das Figur ist. Mhm. Naja, Vierteldrehungen ist ja easy. Mhm. Gleichzeitig, wenn du so wenig zum Arbeiten hast wie nur Vierteldrehungen, muss da halt auch alles sitzen. Ich meine, stellt euch vor, ihr habt vier Posen. Mhm. Die müssen passen. Wenn die nicht passen, vor allem die Übergänge werden dann umso wichtiger, wenn ich nur diese vier Verkaufspunkte habe. Ja. Ich habe vier Möglichkeiten, dass ich mich verkaufe. Dann muss der Übergang von Verkaufspunkt 1, 2, 3, 4 jedes Mal passen. Ja. Da ist es als Bodybuilder leicht, weil du so viele Pflichtposen. Wenn es da zwei komplett verhaust,
dann hast du immer nur jede
hast
Menge
nur genug, andere. Hast nur genug, ja. Und das machen ja genug. Genug verhauen einzelne Posen. Das kann dir dann vielleicht, wenn es am höchsten Level ist, ein, zwei Plätze nach unten kosten. Je nachdem, wer neben dir steht. Aber das ist ein anderes Level, als wenn ich nur vier Möglichkeiten habe, das ich mich präsentiere. Mhm. Also das würde ich sagen, sind die größten Unterschiede. Vielleicht dann noch, dass viele Frauen gern, also es kommt einfach mit den Frauenklassen dazu, Haare, Make-up, Schmuck, Bikini und so weiter. Das ist ein wichtiger Punkt. Weil bei Männern, du siehst einen Posing-Slip an. Mhm. Das ist verglichen dazu lächerlich. Immer Frauen verbringen zwei, drei Stunden mit Haare, Make-up vor der Show. Das ist ein irrer Aufwand. Das heißt, die Vorbereitung daraufhin ist ein bisschen andere und ihr pumpt es euch genauso auf. Mhm. Ja? Das machen die Typen auch. Aber eigentlich so die Zeit davor, er liegt am Boden und um, sie muss Haare, Make-up, was weiß ich alles machen. Das ist vom Aufwand ganz was anderes. Und umso mehr wirkt es bei Frauen mehr wie ein Auftritt. Und bei Männern einfach, ich gehe halt auf die Bühne. Also das ist sicherlich ein Unterschied, der auch sich beim Posing reflektiert.
Den finde ich auch so schade, wenn dann Leute auf der Bühne stehen und einfach null Bühnenpräsenz haben. Also die einfach im Gesicht, in der Mimik einfach null zu sehen ist, zum Teil sogar angefressend reinschauen. Das finde ich halt urschade, weil Bodybuilding ist noch immer Ästhetik und es ist halt ein bisschen so, verkauf dich selber halt auch. Weil die Judges sind auch nur Menschen. Und wenn du jetzt einen Judge anlächelst,
ja, klar.
Ist das doch ein, weißt du, das ist einfach ein Faktor, den kannst du mitverwenden.
Klar. Ja. Aber wenn die einzelnen Verbände immer wieder sagen, we don't judge the face.
Ja, also ja,
es wirkt ja immer mit.
Es passiert. Das auch beim Cheerleading haben wir auch. Beim Cheerleading, die Judges, ist, auch wenn sie quasi nach einem Schema gehen, es sind Menschen und wenn du die irgendwie beeinflussen kannst, emotional, auch wenn sie versuchen abzudrehen, das können sie nicht 100% abdrehen.
Klar. Von daher. Absolut. Die Frage ist nur, ob du dann Bühnenpräsenz eben in die Posing-Kategorie einnimmst oder ob das was Separates ist. Mhm. Ja? Ich würde beide Fälle verstehen, wenn jetzt wer sagt, nein, das ist ganz was Eigenes. Mhm. Ja? Weil du wirst Leute haben, die haben schon Erfahrung mit Bühne oder Erfahrung mit Auftritten oder was auch immer. Ja? Ja. Wenn du mir jetzt mit Chili den schon, wenn du schon Kontakt gehabt hast, du hast einen Vorsprung. Für jemanden, der Angst hat, dass er vor 50 Leuten redet zum Beispiel. Das ist ein Riesenunterschied. Also wenn du schon oft vor Leuten gesprochen hast, oft vor Leuten performt hast, abseits von einer Bodybuilding-Bühne, hilft dir das bei der Bühnenpräsenz und somit auch beim Posing. Mhm. Ja? Das geht schon, das geht gleitend in das eine, vom anderen ins eine über. Also das ist was, du hast da zig Leute, wenn du zum Beispiel bei den Männern in Rough Diesel anschaust, einfach was der die letzten Jahre mit seinem Gesicht gemacht hat, was der während dem Posing mit dem Gesicht macht, der lächelt zum Beispiel nur bei manchen Posen. Und bei vielen Posen hat er komplettes, ja, eingefrorenes Gesicht. Ja. Mhm. Aber der kann das halt. Da muss man dann wieder aufpassen, wen will ich imitieren und nachmachen, weil hast du 1000 Posingstunden intus, der hat mehrere 1000 Posingstunden intus. Mhm. Das heißt, da muss man sich immer überlegen, wie gesagt, was ist Posing, was ist Bühnenpräsenz? Ist Bühnenpräsenz auch nur lächeln und nett sein und lieb sein und toll ausschauen? Oder was kommt da noch sonst alles mit rein?
Mhm. Das ist einfach die Ausstrahlung an sich.
Ja, aber wenn du das jetzt runterbrichst, wie bekomme ich so Ausstrahlung, dann wird es ultra komplex.
Ja.
Weil, wie gesagt, einfach nur lächeln ist nicht Ausstrahlung. Nein, es gibt manche Leute, die stehen da oben und lächeln krampfhaft. Denkst du, oh, Himmels Willen, hör auf zum Lächeln. Ja. Ja. Bitte hör auf.
Ja.
Ja, Katastrophe.
Das ist ja einmal die Frage. Also das hat man, also im Bikini ist es ein bisschen leichter, weil im Bikini wirst du immer ein Lächeln drin haben. Du wirst immer so, du wirst ja trotzdem irgendwie so dieses freundlichere, dieses fröhlichere irgendwo ein bisschen drin haben.
Ja.
Aber gerade in dem Bodybuilding, also Bodybuilding-Klassen, dass ich es rausbringe,
ja,
ist ja dann trotzdem die Frage, lächeln oder nicht lächeln. Weil es ist halt, wenn du es drauf hast, das rüberzubringen. Ich meine, Andi Anane hat, glaube ich, auf der Bühne auch nicht gelächelt.
Mhm.
Kann ich mich erinnern, dass der nicht mit einem riesen Grinser drüber gestanden ist.
Ich habe 2017 auch nicht gelächelt und ich würde es definitiv anders machen.
Mhm.
Wobei ich es einfach abhängig machen würde davon, was ich gerade mache. Wenn ich jetzt eine Posing-Routine mache, will ich mit dem Gesicht auch was ausdrücken und ich will jetzt nicht einfach nur positiv wirken, ja, sondern ja, je nach Pose,
ja, genau,
ist ein bisschen künstlerische frei, ja, nennen wir es einfach,
ja,
so.
Ja, ja.
Wenn du jetzt in die Pflichtposen bist und du bist im Prejudging oder was auch immer, glaube ich, wird bei 90% der Leute mit einem Lächeln besser passen. Ich glaube, was da, und das ist eigentlich ein sexistischer Ansatz, dazu kommt, von Frauen wird mehr als von Männern erwartet, dass sie lächeln.
Ja.
Ja.
Ich meine, wenn du mit irgendwelchen Judges redest, ja, die schon lange dabei sind und fragt, hey, da ist das Bikini-Mädel Nummer 17, ja, und die lächelt nicht, na, scheiße. Ja, wenn das ein Typ macht, wird wahrscheinlich nichts passieren.
Oder viel weniger. Aber dann auch wieder mehr erwartet wird, dass sie lächeln, weil sie ja das in der Design
nicht absolut, absolut. Ja. Aber gleichzeitig, das sollte ja eigentlich gar nicht zur Diskussion stehen.
Ja.
Warum bewertest du das Lächeln in der Bikini-Klasse oder in der Mens-Physik-Klasse bei den Männern anders wie die Bodybuilding-Klasse?
Mhm.
Das ist ja eigentlich schon vornherein ein kompletter Scheiß.
Ja, weil es steht ja im Endeffekt auch nicht in die Kriterien drin.
Richtig.
Sonst würde es ja drinstehen, wenn es eigentlich bewertet werden würde. Aber es wirkt halt dann immer irgendwie unterschwellig mit. Das. Ich meine, gut, ich habe auf der Bühne gegrinst und mich voll gefreut, weil ich halt einfach, ich war ja unglaublich glücklich dort oben. Ich hätte nicht anders können, als dass ich grinst.
Ja, ja, ja.
Und durch das ist, glaube ich, auch dann authentisch halt irgendwo gewesen.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn du wirklich dieses Problem hast, dass du halt das Lächeln einfach nicht so kannst, unter Anführungszeichen,
ja, ja,
und
ja,
irgendwie nervös bist oder so.
Ja.
Dann ist es halt schon schwierig. Also ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass ich dann das Lächeln so fake. Das
100%.
Keine Ahnung, also Lächeln kriegen, das ist super easy. Es ist super easy. Nein, es ist nicht easy. Es ist ureasy. Du musst einfach nur anfangen zu lächeln und das Orge ist halt, du schüttest, dein Körper fängt an, selber Endorphine auszuschütten und du wirst halt tatsächlich glücklicher und besser drauf.
Absolut, absolut.
Ja, und auch dieses fröhliche, freundliche Selbstbewusstsein. Und ich finde, darum geht es eigentlich, dass du halt so das in die Richtung ausstrahlst. Und das muss nicht immer lächelnd sein, aber das ist so diese Energie, was man dann halt auch wirklich tatsächlich auch spürt und mitbekommt. Ja.
Auf jeden Fall. Also du kannst das jetzt eh nicht einfach nur runterbrechen auf Lächeln oder nicht lächeln. Ja. Da spielen so viele andere Dinge mit. Ich meine, ich habe schon Leute gesehen, die sind auf die Bühne gegangen und haben gezittert, wirklich, weil sie so aufgeregt waren, und haben gelächelt. Das hat, die Kombi war Katastrophe.
Ja.
Ja. Aber es wäre genauso katastrophal gewesen, wenn die oben zitternd gestanden wären und nicht gelächelt hätten. Also da ist Lächeln dann eh schon wurscht. Es ist eh schon verloren. Ja?
Ja.
Also sozusagen. Ja?
Ja.
Und das sind auch so Punkte, dass selbst wenn die Person top vorbereitet ist, es ist einfach was anderes, wenn du unter diese Scheinwerfer gehst und da sitzen ein paar hundert Leute oder was auch immer. Und das ist die Jury und du siehst das alles zum ersten
Mal. Boah, ich krieg jetzt nur Herzklopfen, wenn ich an das denke. Ich hasse es, normal auf einer Bühne zu stehen. Ich habe das nie mehr irgendwie so Mittelpunkt sein, irgendwie das alle auf einen schauen und ich habe schon Referate in der Schule nicht mehr.
Mhm.
Aber irgendwie, das war dann, also wie ich aufgegangen bin, war ich, also Herzschlag ganz oben irgendwo. Aber es hat dann voll Spaß gemacht, seitdem mag ich
es. Es ist total interessant, wie unterschiedlich Leute das aufnehmen und was in den jeweiligen Leuten vorgeht.
Mhm.
Bei mir war das immer, wenn ich selber auf der Bühne gestanden bin, ein sehr stoischer Ansatz.
Mhm.
Mir war das relativ gleichgültig. Ob da jetzt 500 Leute sitzen oder 10, ist egal. Sondern ich weiß einfach, ich muss jetzt gewisse Dinge abhaken und richtig machen.
Mhm.
Weil es ist eine Bewertung.
Mhm.
Ja? Also ich bin aufgeregter als Coach, als wie als Athlet.
Das sowieso.
Ja.
Aber also, das sowieso, weil als Trainer bist du...
Ja, und dieses aber ich kenne das sehr gut, das Gefühl, wenn du auf der Bühne bist, die Zeit verfliegt.
Mhm.
Ja, also ich habe immer das Gefühl, ich kann mich erinnern, wie 2017 bei der GmbF fast 40 Minuten beim Prejudging auf der Bühne war, 40 Minuten Durchposing. Das hat sich angefühlt wie 15 Minuten.
Ja.
Es war anstrengend und der vierte Callout war die Hölle, aber es hat sich angefühlt wie 10, 15 Minuten.
Mhm.
Ja, war fast eine Stunde auf der Bühne. Ja. Wie gesagt, als Coach nimmst du das oder aus dem Publikum nimmst du das dann ganz anders wieder wahr.
Ja.
Aber Fakt ist, wenn du vorbereitet bist, tust du definitiv leichter. Ob du dann zitterst oder nicht zitterst, lächelst oder nicht lächelst, was auch immer, das hängt dann von vielen anderen Dingen auch ab.
Es hängt auch, finde ich, glaube ich, voll drauf an, also davon ab, jetzt auch, was du danach dann für Experience für dich mitnimmst, wie wirklich das erste Mal dann war, wo du auf der Bühne warst, in welchem Umfeld das war. Weil für mich war das halt beispielsweise so, der erste Wettkampf, den ich gemacht habe, war halt die ANBF in meinem Heimatdorf, wo ich in derselben Halle meinen Maturaball gehabt habe vor ein paar Jahren. Also das war für mich Heimat.
Ja.
Ich habe da in das Publikum reingeschaut und habe so viele Gesichter gekannt. Ich hab die Judges persönlich gekannt teilweise. Also das war halt für mich einfach so, es hat sich einfach von Anfang an so vertraut angefühlt. Wenn jetzt ein anderer Wettkampf gewesen wäre, wo alles so fremd gewesen wäre, wo ich die Halle nicht kennt hätte, wo ich die Menschen nicht kennt hätte, also wenn einfach die zwei Wettkämpfe, was ich gemacht habe, getauscht gewesen wären im Endeffekt, wäre es sicher ganz ein anderes Feeling gewesen. Weil ich einfach nicht das Gefühl von Vertrautheit irgendwo gehabt hätte.
Ja.
Und dann wäre ich nur, also viel, viel, viel nervöser gewesen. Und so war es jetzt so, wow, meine ganze Familie ist da und schaut mir zu, so gefühlt die halbe Halle kennt mich. Also es ist irgendwie ein cooles Gefühl dann, wenn du das nicht hast, glaube ich.
Das kann
oder
natürlich,
wie du halt umgehst damit, das hat dann das.
Ja, das kann natürlich auch einen Einfluss dann drauf haben, was du auf der Bühne genau mit deinen Armen und Beinen machst. Ja? Weil du kannst manchmal auch von der Planungsseite jetzt nicht für den ersten Wettkampf garantieren, dass das für jemanden, der First-Timer ist, der richtige Wettkampf unter Anführungszeichen ist. Vielleicht von der Konkurrenz her, ja, dass das Level passt, aber was die Rahmenbedingungen betrifft, kann sein, dass du die Person zu einem Wettkampf schickst, wo du selber noch nie warst und das ist irgendwo. Und es ist einfach ganz was anderes, was sich die Person vorstellt. Weil viele Leute haben einfach von Bühne und von Wettkampf eine gewisse Vorstellung. Und die kann zum Teil nicht erfüllt werden. Also ich war jetzt schon bei vielen Wettkämpfen und da waren viele Wettkämpfe dabei, wo man gedacht hat, okay, ich weiß, was auf mich zukommt. Ja, und ich weiß, dass das zum Teil einfach in irgendeiner Turnhalle stattfindet. Und ja, okay.
Ja.
Ja, und es findet jetzt halt nicht in der Stadthalle statt. Und auf einer riesengroßen Bühne. Und vielleicht sind 3/4 von den Zuschauerplätze frei, weil sich kein Mensch das anschaut.
Das ist halt echt so, das war mein Wettkampf in Ungarn. Das war in irgendeiner Schule, keine Ahnung, Hauptschule, Volksschule, was auch immer.
Ja.
Einfach in der Turnhalle drin und vielleicht 5 Besucher rein oder so. Das war nicht größer. Aber ich war halt froh, dass ich die ANBF davor gehabt habe, weil die ANBF war halt für mich das absolute Highlight. Also das hätte besser. Also der Wettkampf an sich war eine Katastrophe, so für mich persönlich, weil ich habe, meine Farbe ist nicht trocken geworden und das mit Make-up war nicht, also es war voll gutes Make-up, weil es eine Freundin für mich gemacht hat, Shoutout an die Wanne, by the way. Und das war alles voll super, aber ich habe zeitlich so einen Stress gehabt, ich habe nichts gegessen, ich habe nichts getrunken, ich war voll nervös, ich habe mich nicht einmal wirklich aufpumpen können, weil es einfach zeitlich eine Katastrophe war für mich.
Ja.
Aber es war trotzdem der beste Wettkampf, den ich mir wünschen können hätte, einfach weil das Umfeld halt so gepasst hat. Und das habe ich, diese positive Erfahrung habe ich voll gebraucht, weil wenn ich denselben Stress beim ersten Wettkampf in Ungarn gehabt hätte, wo der Wettkampf dann also nicht irgendwas gewesen wäre, aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Das wäre eine ganz andere Erfahrung gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich danach dann noch mehr auf die Bühne gegangen wäre wahrscheinlich.
Absolut.
Also da habe ich großes Glück auch gehabt, muss man dazu sagen.
Ja.
Wobei ja, meine größte Angst war halt einfach, dass ich das Posing verkacke. Weil an der Form kannst du an diesem Tag dann ja nichts mehr ändern. Die ist so, wie sie ist. Aber dass das Posing verkackst, glaube ich, ist es schon. Es war für mich die größte Angst, was ich gehabt habe, dass ich umstehe und nicht mehr weiß, was ich machen muss.
Ich glaube, wenn du das wegstreichen kannst, beziehungsweise abhaken kannst, dass du sagst, okay, ich habe so viel geübt, dass diese Angst gar nicht entstehen kann. Und von mir aus dann die Angst über die Form überwiegt, ja, wenn überhaupt irgendwas überwiegt, vielleicht ist auch alles positiv, dann ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Aber gerade in den ersten Wettkämpfen sind das begründete Ängste und das ist absolut okay. Ja. Das hat schon einen Grund, warum Leute dann sagen, ja, es ist meine 7. Wettkampfsaison. Ah, deswegen schaut der so aus, deswegen verhält sich die Person. Das hat immer einen Grund. Ja. Leute, die in die ersten 2 Wettkampfsaisonen sind, verhalten sich meistens in einer gewissen Form Backstage. Und dann siehst du irgendeinen Typen, der hinten im Eck sitzt, ganz gechillt ist, ja, und das ist der Gesamtsieger. Das ist so die Gesamtsiegerin. Also das ist dann, die Routine darf da nicht unterschätzt werden. Egal, ob es Posing ist, und einfach das rundherum erleben und auch verarbeiten. Weil du hast einfach beim Wettkampftag Eindrücke und die Eindrücke musst du verarbeiten. Ja. Du siehst surreale Sachen, ja. Und das musst, und du denkst, okay, ich habe gerade gesehen, wie der Geburtstagstorte isst, ja, und in 10 Minuten geht der auf die Bühne und du musst denken, okay, passt, und ich mache mein Ding weiter. Ja.
Wahnsinn. Krass.
Also, das, ja.
Wir haben ja vorher darüber geredet, im Prinzip, ab wann man anfangen sollte, Posing zu üben. Ab wann sollte man den Spiegel weglassen?
Ah, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, dass es wichtig ist, dass du zumindest mal ohne Spiegel geübt hast. Aber das muss jetzt nicht so sein, wo du sagst, okay, musst du schon 12 Wochen vom Wettkampf komplett weglassen. Es wird dir helfen. Und bis dahin solltest du schon eine gewisse Connection zu den einzelnen Posen, Muskelgruppen, bla bla bla, aufgebaut haben, damit du auch, wenn du jetzt immer vor dem Spiegel gepostet hast, dass sich das jetzt nicht komplett anders anfühlen sollte. Weil dann ist es für mich ein Hinweis, dass du vielleicht irgendwas falsch geübt hast oder die falsche Vorstellung generell gehabt hast. Mhm. Es ist, ich meine, du stellst dich hin und musst jetzt erspüren, wie sich die Pose anfühlt und gleichzeitig korreliert es mit dem Look, den ich dann im Handy beim Foto sehe. Ja? Das heißt, ich glaube, wenn die meisten Leute 8 bis 10 Wochen vor dem Wettkampf den Spiegel hin und wieder weglassen, nicht ganze Zeit, muss nicht ganze Zeit sein, dann kann das extrem helfen. Weil was ich auch schon gesehen habe, ist, dass Leute den Spiegel andauernd weglassen und auf einmal schleichen sie alte Fehler ein. Weil sie haben nicht mehr dieses Feedback.
Ja.
Und du hast ja auch beim Wettkampf Feedback. Immer wenn du Backstage post und es ist irgendwer dabei, der Coach oder was immer, der sagt dir, hey, Fehler 17 taucht wieder auf, schau, dass du das abstellst. Wenn du auf der Bühne das machst, der schreit das raus und so weiter.
Ja, hört man das als Athlet eigentlich?
Hängt vom Wettkampf ab und was möglich ist, aber generell ja, ist kein Problem. Schon. Und das, ich war noch nie beim Wettkampf, wo sozusagen jemand überrascht war, dass du da rausrufst. Mhm. Das gehört dazu.
Ja.
Also, ich habe mir sogar schon mal überlegt, ob ich mir so Ohrstöpsel besorge für Kunden und für mich, dass ich einfach oben stehe auf der Bühne und dem durchsage, was Sache ist. Dann brauche ich nicht schreien.
Aber die siehst du doch, oder?
Naja, so ganz so Security, Secret Service Dinger. Ah. Ist einfach, wenn du ins Ohr reinsteckst, das kannst du sicherlich mit dem Handy connecten.
Das geht bei Frauen halt nur vielleicht, weil die hängen einfach die Haare rüber.
Zum Beispiel. Und du hast im rechten Ohr das Ding drin und die brauchen gerade schon Nummer 17, keine Ahnung, Blatt raus.
Ja. Das ist aber echt schlau.
Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Und dann redest du einfach ins Handy rein.
Ja. Machen die ja in anderen Spielen, also im Football haben sie ja auch quasi die,
genau,
die
haben alle Headsets
so. Haben dann auch die Spieler zum Teil.
Genau,
haben ja dann auch
richtig, richtig. Drin. Und die sagen also dann die Spielzüge durch. Ja,
ja.
Wäre Möglichkeit. Wäre Möglichkeit. Wie gesagt, das ist, keine Ahnung, ob das...
Next Level Coaching.
Das steht nämlich ja in keinem Regelbuch drin, weil ich habe schon nachgeschaut.
Ja.
Das wäre eine Möglichkeit, aber gleichzeitig, wie gesagt, du hast immer jemanden, der dir vor Ort Feedback geben kann. Das heißt, es ist nicht so, dass du weg von zu Hause, vom Wohnzimmer bist, weg vom Spiegel, weg von dem vertrauten Umfeld, zack, es ist Wettkampftag, auf einmal Spiegel weg, alles anders, jede Pose ist irgendwas. Du kennst es ja alles. Mhm. Es ist ja nicht komplett neu. Ja? Ja. Natürlich sind die Lichter anders und die Bühne ist da und neben dir steht wer und so weiter. Ja. Aber Fakt ist, du hast die Pose schon tausende Male gemacht.
Ja. Ja. Und da finde ich es auch so extrem hilfreich, wirklich. Gerade zum Beispiel, wenn es jetzt nicht nur die Posen sind und vielleicht die Übergänge, sondern als Frau, wenn du dann zum Beispiel Bikini und T-Walk hast oder so, wo du lernen musst, dich richtig umzudrehen, einfach diese Übergänge richtig zu machen, dass man auch wirklich genau diese Dinge im Posing immer macht. Ja. Weil ich habe halt nie nur die 4 Posen gemacht, die ich machen müssen habe, sondern halt wirklich die Übergänge, das wie drehe ich mich nach rechts um, wie drehe ich mich nach links um, nach rechts zur Seite wicke, nach links zur Seite wicke, dann wieder zurückgehe, die Verabschiedung. Aber auch wirklich jeden Millimeter, den ich auf der Bühne zurücklege, habe ich, glaube ich, davor schon hunderte Male gemacht.
Ja.
Und durch das war es dann, das ist halt das Gute daran, du gehst da drauf und musst dann nicht mehr nachdenken, was du jetzt machst, weil es einfach automatisiert ist. Weil das habe ich zum Beispiel gemerkt, ich habe kurz bevor, oder nein, bei der INBA, haben wir die Frontpose slightly gechanged, so im Vergleich zur AMBF, und das war nur eine Woche später. Mhm. Und ich habe einfach nicht genug Zeit gehabt, das zu üben dazwischen.
Mhm.
Und ich wäre immer wieder automatisch wieder in meine alte Frontpose zurückverfallen, quasi, weil es einfach nicht automatisch war.
Ja.
Und für das zum Beispiel würde ich mir jetzt viel mehr Zeit lassen, wenn ich sowas üben müsste oder neu lernen müsste.
Hundertprozentig. Also gerade für Klassen, wo die Frauen auch mit Schuhe auf die Bühne müssen, mit den Schuhen einfach gehen üben.
Ja. Gehen üben. Einfach gehen. Bitte. Ja. Oh also, mein Gott, bitte.
Also ich glaube, viele, vor allem Männer und männliche Coaches erwarten, nein, das kann eh jede. Ja?
Ja.
Und du musst es wirklich dem Kunden oder der Kundin halt sagen, du musst einfach gehen damit. Okay. Geh einfach mal.
Ja. Ja?
Geh auf und ab im Wohnzimmer oder was auch immer. Mhm. Ja? Damit es da reinkommt.
Das macht doch so viel Spaß.
Naja.
Ich gehe urgern mit Hohen schon.
Ja, über das kann man jetzt streiten. Ja. Aber ich habe gesagt, nach dem Wohnzimmer auf und ab, meine Posingrunden, dann ungefähr 10 Minuten auf und ab laufen und dann habe ich erst gefrühstückt. Jeden Tag.
Vor allem,
Schritte sammeln.
Es war auch wirklich Schritte sammeln.
Vor
ja.
allem, ich meine, spezifischer geht es ja nicht.
Ja.
Das ist perfekt. Das ist perfekt. Stell dir vor, du würdest stattdessen 20 Minuten auf dem Laufband herumeiern.
Ja.
Ja? Bringt dir fürs Posing nichts, bringt dir fürs Gehen in Schuhen nichts. Ist viel spezifischeres Cardio als wie irgendwas anderes.
Ja.
Und vor allem, wenn du mal wirklich diese Runden im Posing durchmachst, das ist anstrengend. Ja. Das ist hart. Ja.
Ich sterbe vor Schmerzen.
Ja. Also das kann man dann auch ins andere Extrem machen. Das habe ich beim Cliff gelernt. Der Cliff hat seine Posing-Runden immer in der Sauna gemacht. damit er sich extra vorbereitet für die Hitze oder für die Scheinwerfer auf der Bühne. Das heißt, der ist in die Sauna gegangen und hat 6 Runden Posing gemacht.
Bist du deppert?
Und ich war dabei. Der Typ steht da drin in der Sauna, ja, mit der Bodyhosen und macht Posing. Und rundherum sitzen irgendwelche Leute und schauen sich den Typen an. Und er macht Side Relax, Side Back Relax und so weiter. Macht alle Posen durch. Dafür bist du dann auf der Bühne, du fängst, die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Schwitzen anfängst und so weiter, ist halt gering. Ich meine, da drin hast du was wie viel Grad und du machst 6 Posing-Runden durch.
Mhm.
Das ist schon, also das, sowas finde ich sehr, sehr sinnvoll,
ja,
weil du die genau auf das vorbereitest, beziehungsweise du bereitest dir eigentlich auf was Schlimmeres vor.
Ja.
Du bereitest dir eigentlich auf einen härteren Zustand vor, als was dann auch auf der Bühne ist, weil dann ist die Bühne ist ein Kindergeburtstag.
Ja.
Ja. Denkst du, mein Gott, die Scheinwerfer, die sind lauwarm.
Ja, das stimmt ja. Definitiv. Was zum Beispiel auch, finde ich, voll sinnvoll ist, nur weil ich jetzt gerade daran gedacht habe, nämlich an dieses Vorbereiten auf das, was wirklich dann auf der Bühne passiert.
Mhm.
Was auch voll Sinn macht, ist, dass man wirklich das einmal übt, dass man zum Beispiel 10 Minuten, Viertelstunde einfach nur in einer Pose steht und hin und wieder mal wechselt, weil man steht ja dann im Endeffekt voll lang hinten im Line-Up und auf das bereitet man sich sonst aber nicht vor. Mhm. Und du musst es aber können, dass du eine Pose so lang hältst. Oder zumindest schon einmal locker lässt dazwischen, aber halt trotzdem irgendwie einfach in dem drin bleibst, dass du nicht dann auf einmal irgendwie da stehst. So.
Den größten Fehler, den ich da 2017 gemacht habe, weil das war eben bei 40 Minuten Prejudging, wo Vorkommen, Callout, zweiter Callout, dritter Callout, vierter Callout und dazwischen halt warten. Aber den großen Fehler gemacht, dass ich geglaubt habe, dass ich hinten stehen muss, wie eingefroren in der Front Relax. Mm. Und dass die Front Relax gut ausschaut. Mm. Also wirklich alles angespannt. Das heißt, wenn du am nächsten Tag meinen Unterkörper nicht bewegen kannst, aber das war alles zu. Weil wirklich versucht, probier mal. In der Figurpose reicht eh schon. Probier mal die 3 Minuten zu halten.
Ja,
also so, dass man nichts, dass man keine Veränderung sieht. Dass man wirklich Detail in der Hüfte sieht, Detail im Quad. Keine Chance.
Ja.
Da stirbst. Das macht dich fertig. Also wenn es Leute fragst, mach das mal eine Minute. Eine Minute. Keine Chance.
Mhm.
Das heißt, mein Tipp wäre da, immer wieder auf der Pose rausgehen. In eine Pose, die gut ausschaut. Da gibt es auch mit Schuhen für die Figurklasse zig Möglichkeiten.
Ja.
Dass du dich zur Seite drehst, du kannst den Arm zeigen, was auch immer. Ja. Das kannst du elegant machen, das kann super geil ausschauen. Und bei Männern, mach irgendeine Pose, die nicht die Front relaxed ist und gut ausschaut.
Ja.
Und wenn es ein Most Muscular ist, mach kurz ein Most Muscular und mach wieder auf.
Ja.
Halt die Pose für 6-7 Sekunden, mach wieder irgendwas anderes. Oder mach von mir aus das, keine Ahnung. Es ist besser, als wie eingefroren mit angespannten Quads dort stehen. Du stirbst, bist fertig.
Und im Endeffekt ist es ja auch gut, wenn du hinten ein bisschen eine Bewegung drinnen hältst, weil du ja immer wieder die Augen auch auf dich ziehst. Dann.
Ja, also es ist garantiert, dass die folgenden Callouts von dir, vom Posing, ja schlechter und schlechter werden, wenn du hinten wie eingefroren drinnen stehst.
Ja.
Ja, es stimmt schon, die Judges schauen hin und wieder hin, aber es hat einen Grund, warum gerade 5 andere Leute für den Callout draußen sind. Die schauen sich gerade die Leute an.
Ja.
Das heißt, du musst jetzt nicht, man muss jetzt nicht jeden Streifen in der Schulter sehen.
Ja.
Mhm.
Präsentier dich gut. Aber das Posing, was dann wirklich zählt, ist vor dem Callout.
Ja.
Das wäre sicherlich ein wichtiger Punkt.
So, bevor wir, also wir haben ja ein paar Fragen von unseren Zuhörern bekommen, aber bevor wir da reingehen, noch eine letzte Frage von uns.
Mhm.
Leute ohne Bühnenambitionen, wäre es für die vom Vorteil, Posing zu üben oder nicht?
Wäre vom Vorteil, wobei du dir überlegen musst, welche Posen, beziehungsweise was genau vom Posing, also zum Beispiel Kontrolle der Schulterblätter in den Rückenposen macht sehr, sehr viel Sinn fürs Rückentraining generell.
Ja.
Das kann sehr, sehr viel Sinn machen oder generell fürs Oberkörpertraining. Wenn ich weiß, was meine Schulterblätter machen, habe ich wahrscheinlich im Laufe der Zeit ein qualitativ hochwertigeres Oberkörpertraining.
Mhm.
Wenn es jetzt darum geht, wie spanne ich, wie zeige ich mehr Sartorius oder wie bringe ich besser, wie drehe ich die Beine in den Boden rein, damit besser die Quads reinkommen und so weiter. Ich glaube, das sind dann schon Dinge, die sehr spezifisch sind für Posing. Da frage ich mich dann immer, okay, wenn der jetzt bei einer Beinpresse liegt oder eine Kniebeuge macht, bringt ihm das was? Wahrscheinlich nicht.
Mhm.
Ja? Aber generell, was Oberkörper, Schulterblätter und einfach die Connection dort betrifft, ich habe das eh ganz am Anfang angesprochen, die meisten wissen nicht, was dort machen, oder du hast das angesprochen.
Ja,
das ist dann so, okay,
ja, ich
passt.
Ich hatte keinen Plan.
Ja, das ist schon wichtig, dass man weiß, was passiert denn da eigentlich.
Mhm.
Und da kann Posing helfen, vor allem, wenn du der Person dann über Spiegel, ja, in Echtzeit zeigst, was da hinten abgeht.
Ja.
Das kann der 1:1 zum Rückentraining mitnehmen.
Ja.
Ich glaube, es wäre wirklich interessant, wenn du zum Beispiel bei einer Lat-Pulldown-Station da oben irgendwo einen kleinen Spiegel hast und dann hast du den verschiebbaren Spiegel zum Dahinterschieben. Dass du einfach mal, stell dir vor, jedes Rückentraining, was du jemals gemacht hättest in deinem Leben, wäre mit Spiegel abgelaufen. Jedes.
Mhm.
Ich glaube, wir hätten viel mehr bessere Rücken.
Ja.
Durch die Bank.
Ja.
Stell dir vor, du machst 10 Jahre Rückentraining nur mit Spiegel. Mhm. Jedes Mal Lat Pull Down nur mit Spiegel.
Ja.
Der Connection wäre so.
Das stimmt, ja.
Also, wie weit du das dann in die eine Richtung treiben kannst, hängt von deiner Genetik ab. Aber es wäre definitiv besser wie Rückentraining komplett ohne Spiegel.
Das stimmt, ja. Und es ist ja auch so, dass sich das gegenseitig aufeinander wieder positiv auswirkt. Weil wenn du das halt im Rückentraining besser spürst, spürst du es ja beim Posen auch wieder besser. Und wenn du es beim Posen wieder besser spürst, spürst du es wieder besser im Rückentraining. Ja. Also das ist ja eine positive Aufwärtsspirale, sagt man das so, keine Ahnung. Aber absolut. Du weißt, was ich meine. Also
absolut.
Das macht schon Sinn. Kommen wir zu den Fragen von Instagram, oder?
Yes.
Also die Sophie, die kennst du ja eh schon,
hat
uns die Frage gestellt und die finde ich ziemlich cool. Ist das Posing deiner Meinung nach einfach nur ein Mittel zum Zweck der Präsentation oder wirklich ein wesentlicher Teil von dem Bodybuilding-Sport?
Ist eine gute Frage und eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite denke ich mir, die Leute sollten sich mehr mit dem Posing-Aspekt beschäftigen und auch mehr Arbeit in die Routinen reinstecken. Gleichzeitig, wenn du dir anschaust, was wird tatsächlich bewertet, wird es immer schwieriger, weil einfach wenn du eben Leute hast, die schon performt haben, die vielleicht eine Tanzausbildung haben, was auch immer, die haben einen riesigen Vorteil gegenüber Personen, die das nicht haben. Das heißt, die Personen können dann bei der Posing-Routine viel, viel Punkte sammeln und auch wenn es in die Vergleiche komplett scheiße sind, ja, können aber in der Routine, wo sie alleine, das darf man nicht vergessen, du bist alleine auf der Bühne und alleine schaust du immer besser aus, also wenn du neben die ärgsten Viecher auf der Bühne stehst. Das heißt, wenn du alleine die Posing-Routine zu super Musik und du weißt, wie es die Musik einsetzt und so weiter machst, ist es ein bisschen entkoppelt von den Vergleichen und den Pflichtrunden. Ja? Das heißt, ja, ich bin dafür, dass Posing einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und dass Posing-Routinen bewertet werden. Nur muss man irgendwie einen Weg finden, damit das besser standardisiert wird. Weil du hast einfach Leute, die können posen und würden dann dort die Punkte abholen, Ende nie, obwohl sie in den Vergleichen vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sagen wir, sie sind Vierter in die Vergleiche und dann werden die auf einmal Zweiter, weil sie zu König der Löwen posen. Das heißt, und das gut drauf haben.
Ja.
Was mega geil ist, aber die Frage ist, rechtfertigt das, dass der zwei Plätze nach vorne springt?
Ja.
So würde ich das sehen. Also sehr, sehr komplexes Thema, wo man, glaube ich, noch, wo man sich mit vielen Leuten unterhalten muss und da irgendwie einen Weg finden muss, wie das vom Regelwerk her dann standardisiert wird.
Ja. Ich glaube, das ist ja nur einen größeren Stellenwert dann annimmt, jetzt das, was du angesprochen hast, je mehr man ins Elite-Level kommt, oder? Weil wenn man sich das jetzt anschaut, zum Beispiel bei einem Wettkampf, wo halt First-Timers starten, ist es ja trotzdem tendenziell eher so, dass die besser ausschauen, ja irgendwo, oder was ich zumindest gesehen habe, die sind, die irgendwo besser posen können. Das habe ich schon so oft mittlerweile jetzt mitbekommen, aber ich war halt nie auf einem Pro-Wettkampf jetzt beispielsweise.
Ja.
Also es, oder zumindest wirkt es einfach so. Es wären das immer die sowieso besser ausschauen, die erst Posing besser drauf haben.
Ja, also ich habe schon viele Pros gesehen, die überhaupt nicht posen können, die einfach freaky sind, ja, und einfach Muskelgruppen haben, die herausstechen, ein die Vergleiche. Und die Pflichtposen haben sie alle drauf, aber es ist ganz was anderes, ob du jetzt eine Choreografie zusammenstellen kannst mit der Musik und so weiter. Ich meine, die meisten posen dann zu demselben Lied immer wieder, ja, und du denkst, das gibt's nicht. Da hat sie seit 3 Jahren, wo er das letzte Mal auf der Bühne war, nicht mit dem Posing beschäftigen, in irgendeiner Form. Also gibt es ein Pro-Level. Aber gleichzeitig hast du schon von vornherein, jetzt so wie es aktuell in den verschiedenen Verbänden ist, du hast das Problem, okay, Posing wird nicht bewertet. Das heißt, dass der Kunde schon zum Coach kommt von vornherein und sagt, naja, das übe ich ja gar nicht, weil das wird eh nicht bewertet. Oder ich lasse die Routine gleich komplett weg. Ich glaube, das müssen wir wegbekommen. Das sollte schon mehr zelebriert werden. Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, die Rahmenbedingungen vom Wettkampf, wenn du einen großen Wettkampf hast und jeder macht eine Posing-Routine, zum Zuschauen ist es nicht immer lustig. Sagen wir, du hast einen großen Wettkampf wie GmbF, 300 irgendwas Leute. Jeder macht eine Posing-Routine. Das ist verdammt langweilig für die Leute, die zuschauen. Da hängt es dann stark davon ab, wie der Wettkampf gestaffelt ist und ob es Blöcke gibt, weil die sitzen dann halt wieder in Block 4, wo die Tochter auf die Bühne ist. Okay, passt. Super cool. Und dann können sie auf den Rest pfeifen. Weil wenn du wirklich sagst, jeder hat das Recht auf eine Posing-Routine, das kann Sache werden. Weil, sagen wir uns ehrlich, über 90% der Leute machen dann nicht das Beste aus der Routine.
Ja.
Da muss sich generell ein bisschen was vom Mindset zum Posing ändern.
Aber das ist generell bei allen, sag ich jetzt mal, ästhetischen Sportarten so. Weil bei den Schilderwettkämpfen, Alter, die waren ewig. Die waren ewig und du siehst so viele Teams, die du nicht sehen willst. Wirklich nicht.
Also da weiß ich nicht, was der beste Mittelweg ist. Dass du einerseits die Leute dazu bewegst, Posing zu machen, Posing gut zu üben, und gleichzeitig, dass es angenehm ist, auch das Ganze sie anzuschauen als Zuschauer. Also wenn du einfach nur Zuschauer bist und du schaust sowas an, also da musst du schon Geduld haben, Ende nie, dass du jetzt 8 Stunden Bodybuilding anschaust.
Ja, vor allem, weil die meisten Zuschauer ja eben, wie du schon gesagt hast, zu Liebe der zu Tochter der da Person sind und sie genau diese Person anschauen wollen, vielleicht nur 2, 3 andere. Das sind die also die wenigsten Leute, die da hingehen, weil sie sich denken, Alter, geil, ich schaue mir jetzt einen ganzen Bodybuilding-Wettkampf an.
Ja.
Das ist ja ganz, ganz selten eigentlich und dass die dann auch die ganze Zeit da bleiben.
Richtig. Richtig.
Also die haben wir mit dem Sport nichts am Hut meistens.
Richtig, also das hängt stark von der Struktur der Show ab und wie derjenige, der die Show organisiert, wie der das Ganze ablaufen lässt. Das kannst du gut machen auch, keine Frage. Nur wenn es wirklich eine große Show ist, wird es schwieriger und schwieriger. Ja. Also vielleicht über die Platzierungen, dass du sagst, hey, es gibt ein Finale und nur die, die ins Finale kommen, machst du Posing, wäre eine Möglichkeit.
Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit.
Wäre eine Möglichkeit, weil dann hast du 6 Finalisten und die machen ihre Posing-Routine. Und die schauen dann erstens einmal heftig aus.
Genau. Hoffentlich was drauf haben.
Und richtig. Und die haben dann hoffentlich auch sie mit dem Posing genug beschäftigt, dass sie sagen, okay, ich will im Finale was Geiles präsentieren.
Mhm.
Weil es ist ein bisschen ein Unterschied, ob du jetzt 21 Leute in der Klasse hast, alle wollen eine Posing-Routine machen, oder nur die 6 Finalisten können eine machen.
Ja.
Das erleichtert schon mal zeitlich enorm.
Mhm. Voll.
Das stimmt. Wie würdest du das jetzt handhaben hinsichtlich der Klassen, bei denen eine Posing-Routine eigentlich nicht vorgesehen ist? Zum Beispiel Bikini oder Figur eben ist ja im Normalfall jetzt keine Kür vorgesehen. Gerade Bikini. Da sagt man ja, der T-Walk von Bikini ist halt quasi die Kür.
Ja.
Da ist es halt danach wieder schwierig, weil ein T-Walk muss ja fast irgendwie alle machen lassen. Es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, das machst du nur bei den Finalisten. Weil das ist ja Teil der Klasse eigentlich.
Das ist richtig. Und der T-Walk an sich ist von der Länge im Vergleich zu einer Posing-Routine ein bisschen anders. Also es ist einfach insgesamt kürzer. Ja. Also wenn du anschaust, die meisten haben 60 bis 90 Sekunden Posing-Routine. 90 ist ja schon selten. Und der T-Walk dauert kürzer, aber es ist gleichzeitig, okay, du brauchst diesen T-Walk irgendwie.
Ja.
Du brauchst irgendwo, musst du die Bestätigung haben, dass die Person das abliefern kann.
Ja.
Aber du hast halt bei weitem nicht die künstlerische Freiheit, wie jemand in der Posing-Routine, was schade ist.
Mhm.
Also auch, du hast ja in den größeren Verbänden auch bei Figur nichts.
Ja.
Das ist extrem schade.
Ja, bei Figur haben sie teilweise nicht mehr einen T-Walk, sondern wirklich nur den E-Walk, wo es schwierig ist, die Posen machst. Und eigentlich ist Figur echt eine sehr vernachlässigte Klasse, wenn man sich ehrlich sind, hinsichtlich der anderen. Weil Bikini wenn man sich jetzt anschaut, so auf alle Verbände bezogen, so Figur nur die, was. Zumindest wirkt es jetzt so, weil sie haben keine Kür, sie haben keinen T-Walk.
Es ist schwierig, weil das Verständnis, was die Figurklasse darstellen soll, ist von Verband zu Verband sehr unterschiedlich.
Mhm.
Immer die WMBF hat jetzt die Fitbody-Klasse überall. Das ist sozusagen das, was ich persönlich als Figur interpretieren würde. Das ist deutlich härter als Figur, was jetzt die neue Figurklasse ist bei der WMBF. Also das klassische Figur, was du in der IFBB zum Beispiel siehst, sind meine Augenfigur.
Mhm.
Ja? Und wenn du dir jetzt von der WMBF zum Beispiel anschaust, was die als Figur definieren, das ist deutlich softer. Und das, was wir als Figur sehen, ist Fitbody.
Ja.
Und bei Fitbody machst du diese ganzen Posen, was super ist. Figur macht nur die Drehungen.
Ja.
Das heißt, ich verstehe die Unterscheidung nicht ganz.
Ja. Es wird ja oft schon Figur nur mehr gesehen als ein bisschen mehr als Bikini, aber mit dem gleichen Körperfettanteil, so quasi. Also nicht härter als Bikini.
Ja, also da kommen wir jetzt stark, also und das hängt natürlich enorm eng mit Posing zusammen, aber was definiert eine Klasse?
Ja.
Ihr habt darüber mit Dutzenden Leuten schon stundenlang Gespräche geführt, weil es ist sehr, sehr komplex.
Ja.
Und ja, es wäre am besten, wenn es sich das durch alle Naturalverbände durchzieht, dass es überall gleich ist. Aber dafür gibt es zu viele Egos und zu viele Leute, die glauben, mein Verband macht es besser als dein Verband und somit wird das nie passieren.
Ja, stimmt. Eine zweite Frage von der Sophie jetzt auch noch ist bei Women's Physik oder Bodybuilding, was würdest du sagen, ist das Vacuum dort ein Do oder ein Don't? Oder ein Depends?
Es ist ein Depends. Das Ding ist mit dem Vakuum, es hängt immer so von dem Körper und der Person an sich ab.
Mhm.
Also ob du das jetzt bei Women's Physik oder bei Classic Physik siehst, die Leute machen eine Vakuumpose, weil sie in der Klasse sind. Und das ist der falsche Ansatz. Wenn du die Pose machst, dann musst du dafür gemacht sein. Unabhängig, ob du ein Bodybuilder bist oder ein Men's Physikathlet, ein Classic Physikathlet, ein Women's Physikathletin, was auch immer. Das heißt, die Vakuumpose hängt davon ab, wie du gebaut bist und ob die Pose zu dir passt.
Mhm.
Es gibt so viele Leute, die machen jetzt irgendwelche Posen, ja, jetzt gerade mit Classic Physik, was in Naturalverbände auch gibt, was sinnlos ist. Und die Leute machen irgend so eine Pose und sagen, das ist Classic. Und was machst du da? Ja, das schaut katastrophal aus. Ja, also es ist total schwammig definiert. Und ich bin Classic, ich kann eine Vakuumpose. Das ist ein bisschen wenig. Ja?
Ja.
Das ist ein bisschen weniger. Also das muss schon von dem ganzen Körperbau, von der Shape, von der Balance, von der Symmetrie, muss die Person in die Klasse passen.
Ja, es ist einfach ein ganz anderer Körperbau als klassisches Bodybuilding. So.
Hundertprozentig.
Mhm. Das kannst Hundertprozentig. Du vergleichen.
Und das ist ja auch total schwammig, auch wenn du jetzt in der IFBB die Classic-Physik-Klasse anschaust. Die findet sich ja erst die Klasse. Die wissen ja selber nicht, was suchen.
Mhm.
Ich meine, Chris Bumstead ist jetzt Mr. Olympia, aber vorher haben sie Embryon als Mr. Olympia gehabt. Der hat komplett anders ausgeschaut. Warum ist es jetzt der?
Ja.
Die finden erst den Look, der sozusagen für die Klasse steht.
Mhm.
Und insofern, Vakuum, ja oder nein, hängt von der Person ab, unabhängig von der Klasse. Ich kenne viele Bodybuilder, die Heavyweights sind super Heavyweights, wo die Vakuum super geil ausschauen. Und dann siehst du ein Bantam-Gewicht oder ein Lightweight und der schaut mit Vakuum katastrophal aus. Ich brauche kein Vakuum machen, das schaut furchtbar aus. Kann nicht anfangen.
Ja, macht definitiv Sinn. So, zum Abschluss vom Podcast, was wären so deine einfach Die wichtigsten Tipps, ist immer so blöd gesagt, aber du weißt, was ich meine, einfach so diese Takeaway-Messages, was du denkst, das wäre für die Zuhörer vielleicht das
Wichtigste. Ich glaube auch, weil viele Zuhörer von uns auch eher so ein Anfängerbereich sind,
ja.
Also halt wirklich als Anfänger, wie kann ich starten? Ja.
Ja.
Wie gehe ich es an?
Ja, also um das nochmal sozusagen kurz zu umreißen, was wir alles besprochen haben, die Dauer des Posing-Trainings ist wichtig, dass du früh genug anfängst, aber gleichzeitig dich nicht komplett fertig machst, dass du jetzt sagst, ich muss 2 Jahre vor meinem ersten Wettkampf anfangen zu posen. Schau, dass du mit Diätbeginn in das Posing reinkommst und dass du dort eine Frequenz etablierst, die du über die ganze Wettkampfvorbereitung durchziehen kannst. Ja? Du musst nicht 5-mal die Woche anfangen, fang mit 2-mal die Woche an. Ja? Und dann kannst du es langsam steigern, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das auch durchziehst über die ganze Prep viel, viel höher. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wie vorhin angesprochen, schau, dass du zu jemandem gleich am Anfang gehst, der Ahnung davon hat. Ja, der dir von Anfang an richtig beibringen kann, wie die jeweiligen Posen funktionieren, damit du nicht die Gefahr läufst, dir falsche Muster anzutrainieren und die dann wieder wegtrainieren musst, um die richtigen zu lernen. Ja? Das wäre ein wichtiger Punkt. Und informier dich über die Klassen und was für deine Klasse, die du dir vorstellst, wichtig ist, was Posing betrifft. Musst du Schuhe anziehen oder nicht? Musst du diverse Posen mit Schuhen oder ohne Schuhen machen und so weiter? Weil wenn du weißt, hey, ich muss jetzt Figurposen mit Schuhen machen, dann musst du von Anfang an so starten und von Anfang an dort hinarbeiten.
Ja.
Das ist nichts, was du in 3 Wochen lernst oder in 9 Wochen. Da brauchst du deine 24 Wochen, damit es dann wirklich auf der Bühne so ausschaut, wie es ausschauen muss.
Mhm.
Weil auf der Bühne interessiert es dann niemanden, dass du jetzt zum ersten Mal auf der Bühne bist oder dass du eh schon so viel geübt hast. Die Leute sehen, was auf der Bühne ist und bewerten das.
Mhm. Ja.
Jeden ist egal, ob du jetzt deinen ersten Wettkampf hast oder nicht.
Ja.
Also das ist, glaube ich, generell wichtig, wenn es um Wettkämpfe geht. Es ist eine Deadline und es ist was, wo die Leute dich bewerten. Es ist sehr emotionslos eigentlich. Ja? Und nur weil du dich jetzt bemüht hast und hart gearbeitet hast, es interessiert von den Judges keinen Menschen.
Ja.
Es ist ja so.
Es ist wirklich
es
so.
Ist ja. Oder wenn du Voll. Eben mit den Schuhen nicht gehen kannst und du stolperst leicht und das schaut scheiße aus, kriegst du einen Punkteabzug. Ist es so.
Es hat keiner Mitleid mit dir.
Es ist so.
Definitiv.
Also gleich von vornherein als First-Timer drauf einstellen, das ist ein ziemlich hartes Business sozusagen, wenn es auf den Wettkampftag drauf ankommt.
Ja, ja.
Du wirst bewertet. Und wenn was nicht passt, dann wirst du abbewertet.
Ja.
Aber Fakt ist, wenn die Person früh genug anfängt und dann gleichzeitig auch diese Euphorie mitnehmen kann übers Posing und auch die Entwicklung vom Körper sieht, wie sich der Körper in der Diät verändert, das ist, glaube ich, schon Motivator Nummer 1 dann fürs Posing und dass du das kontinuierlich trainierst.
Ja. Ist eigentlich ein schönes Abschlusswort, glaube ich, jetzt für die Podcast-Episode.
Ja.
Hast du nur irgendwas, was du wissen möchtest?
Nein, aber war nicht noch eine Frage?
Ja, eine Frage haben wir nur gehabt. Der Chris hat uns gefragt, wie viel Kreatin man am Tag nehmen soll.
Ah, das freut mich. Das freut mich. Also normalerweise ist die Empfehlung 5 Gramm pro Tag. Ich nehme aus Protest 10 Gramm, weil man einfach denkt, es wird mehr bringen, oder?
Ja.
Das ist meine Antwort drauf.
Perfekt, viel hilft viel. Passt, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Valentin, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war tatsächlich eine ganze Stunde.
Mhm.
Wir haben es eine Stunde in diesem heißen Kämmerchen zu dritt ausgehalten. Das könnte man jetzt falsch verstehen. Aber wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat, dann macht jetzt wie immer einen Screenshot. Du darfst jetzt entweder flexen oder machen, was du willst.
Ich flex fix.
Perfekt. Haut es in eure Instagram-Story und markiert uns wieder mit @valentintamposi, Melanie Mut und Petra Anderlein Preti, dass ich es rausbringe. Ja, haut wieder einen Daumen nach oben auf YouTube raus.
Oh, das ist richtig gesagt.
Ich habe es richtig gesagt. Ich hoffe, das nicht. Ich sage immer Daumen nach
oben.
Okay. Und ja, shared es, teilt es, as always. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Nachmittag, Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, was auch immer.
Schöne Weihnachten und frohe Ostern.
Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Cool.